Aber so diesen Großmuttertest sollte, glaube ich, jeder mal machen, wenn es um die Schaffung von neuen, innovativen Ideen ist. Ist es was, was der Mensch auf der Straße heute noch versteht, oder wird es als komplett abstraktes Konzept abgetan?
Willkommen zu einer neuen Folge Das Gleiche in Grün. Heute sprechen wir mit Patrick Pütz, technischer Direktor beim Smart Freight Center. Es geht also, wie wahrscheinlich zu erwarten, bei diesem Gast um Berechnung von CO2-Emissionen im Logistikkontext, aber viel weniger darum, wie man das ganz genau macht, sondern uns hat interessiert, wie solche Standards eigentlich entstehen und wie sie sich über die Zeit entwickeln. Besprochen haben wir das am Beispiel des GLEC Frameworks und des etwas neueren Market-Based Measures Framework. Patrick erklärt uns, wo wir bei den Themen gerade stehen, warum wir heute immerhin schon Äpfel mit Birnen vergleichen und nicht mehr Äpfel mit Fußbällen, wie er sagt, welche Konflikte in Standardisierungsprozessen wirklich auftreten und wie er zum Zielkonflikt von Geschwindigkeit versus Geduld und Governance steht. Jetzt rein in den kleinen Nerd-Talk mit Patrick. Moin, Patrick.
Hallo.
Patrick, magst du dich einmal vorstellen, wer du bist, was du machst, was du mal gemacht hast?
Ja, klar. Mein Name ist Patrick Pütz. Ich bin eigentlich von Haus aus Informatiker. Ich habe an der TH Köln Medieninformatik studiert vor langer Zeit und bin über ein Praktikum in die Klimawandel- und Logistiknische gerutscht und auch seitdem dort geblieben. Der erste Job nach meinem Studium war bei DHL, um dort sowas wie ein Carbon Accounting mit aufzubauen. Das heißt, wie kann man CO2-Emissionen aus der Logistik berechnen und berichten? Bin dort auch 17 Jahre geblieben tatsächlich, habe da in dieser Zeit viel gesehen, habe an der EN16258 mitgearbeitet, am Greenhouse-Gas-Protokoll für Scope 3, für Produkte, an der ISO 14083, am GLEC-Framework und an vielen anderen Publikationen des Smart Freight Centers. Seit 2024 bin ich jetzt technischer Direktor beim Smart Freight Center und koordiniere dort das Methods, Standards and Assurance Team, also das Team, in dem wir uns um Methoden, Standards und Prüfungsvorgehen kümmern, wie der Name sagt. Einige Hörer kennen vielleicht auch schon das GLEC Framework oder das MBM Framework. Ja, das mache ich so beim Smart Freight Center.
Und magst du uns nochmal das große Bild aufmalen, was das Smart Freight Center sonst so macht? Denn es ist ja mehr als dein Team.
Na klar, also Smart Freight Center ist eine internationale Non-Profit-Organisation mit Sitz in den Niederlanden, in Amsterdam genau genommen, die sich auf die Erreichung der Pariser Klimaziele für den Logistiksektor fokussiert. Wir sind dort insgesamt etwa 70 Mitarbeiter weltweit. Wir haben Büros in Indien, in China, wir haben einige Mitarbeiter in den USA. Wir haben auch quer über Europa verteilt viele Mitarbeiter, die uns helfen, unsere Ziele zusammen mit unseren Mitgliedern zu erreichen. Unser Motto beim Smart Freight Center ist Mobilize, Track and Reduce. Wie der Name sagt, wir hosten Communities wie zum Beispiel Clean Cargo für die Seefracht, Clean Air Transport für die Luftfracht oder auch die Fleet Electrification Coalition für die Straße. Und in all diesen Initiativen machen wir dann zusammen mit unseren Mitgliedern, sorgen wir für mehr Nachhaltigkeit im Transport, sowohl auf Ebene der Messung, wo dann wieder mein Team mit den ganzen Standards und Tools ins Rennen kommt, aber auch in der eigentlichen Reduktion, wo wir dann zusammen mit den Mitgliedern an spannenden Projekten arbeiten. Darüber hinaus haben wir auch noch unsere SFC Academy, also Smart Freight Center Academy, wo wir halt viele dieser Kurse zum Thema Emissionsberechnung, zum Thema marktbasierte Maßnahmen, zum Thema Fleet Electrification bereitstellen auf unserer Website. Ein Teil der Kurse ist bezahlt, ein Teil der Kurse sind E-Learnings, ein Teil der Kurse sind auch virtuelle Seminare. Und jetzt seit diesem Jahr haben wir auch einige Module, die auch komplett kostenfrei auf der Website verfügbar sind. Da haben wir zum Beispiel einen Übersichtskurs, was ist denn nachhaltige Logistik, wie berechnet man denn Emissionen? Das sind dann so 30, 45 Minuten lange E-Learning-Kurse, die wir aber halt kostenlos allen zur Verfügung stellen, was halt auch so ein bisschen zu dieser Demokratisierung des Wissens beitragen soll.
Und wenn du sagst Mitglieder, dann sind das nicht persönliche Mitglieder, sondern Unternehmen, richtig?
Ja, genau. Also auch. Natürlich baut immer sehr viel auf der persönlichen Ebene auf. Wir haben aber mittlerweile um die 200 Mitglieder. Das sind dann vom kleinen Road Freight Carrier bis hin zum großen multinationalen Konzern, der Dinge auf der Straße, in der Luft oder in der Seefracht verschippt. Alle möglichen Partner und Mitglieder. Die meisten Mitglieder werden, glaube ich, über unsere Projekte und Publikationen auf uns aufmerksam und dann neugierig, was es dort alles zu entdecken gibt. Und wir sind eine Organisation, die halt auf ihren Mitgliedern aufbaut, die zusammen mit den Mitgliedern Projekte arbeitet, aber auch an allgemeinen Forschungsvorhaben und Förderprojekten mitarbeitet.
Wie wird man denn bei euch Mitglied? Gibt es da irgendwelche Regeln, sage ich jetzt einfach mal, oder irgendwelche Hindernisse? Hindernisse ist vielleicht das falsche Wort, aber oder macht ihr ein Casting oder kann jeder bei euch Mitglied werden?
Vortanzen.
Ja. Das haben wir tatsächlich mal besprochen. Also nicht im Sinne von Casting, aber natürlich stellt sich die Frage, wer kann denn bei uns Mitglied werden? Und im Grunde genommen ist es jede Organisation, die eine Präsenz im Transportsektor hat, sei es, dass sie selber Flugzeuge, Fahrzeuge, Schiffe betreibt, aber auch, dass sie halt größere Mengen verschickt. Und im Grunde genommen ist es uns wichtig, dass die Organisationen, die bei uns Mitglied sind, auch den Sustainable Development Goals sich verschrieben haben und halt auch dran gewillt sind, gemeinsam gegen den Klimawandel und speziell mit dem Fokus auf Transport zu arbeiten. Und natürlich am Anfang der Reise machen wir mit interessierten Unternehmen dann ein paar Telefonate, wo wir rausfinden, okay, was ist denn jetzt für euch bereits von besonderem Interesse? Geht es euch eher um die Messung? Geht es euch eher um marktbasierte Maßnahmen? Geht es bei euch eher um Straßentransport, Lufttransport, Seetransport? Und so schnüren wir dann für das potenzielle neue Mitgliedsunternehmen Pakete zusammen, die dann quasi am besten auf deren Bedürfnisse abgestimmt sind.
Und als letzter Aspekt von dem Zahlen, Daten, Fakten am Anfang zu dir und zum Smart Freight Center. Du hast vorhin gesagt, Klimawandel und Logistik Nische. Wie groß ist das Smart Freight Center heute?
Also wie gesagt, wir haben um die 200 Mitgliedsunternehmen, um die 70 Mitarbeiter, und wir haben gerade mal eine kleine interne Erfassung gemacht. Dazu werden wir auch in den nächsten Monaten noch mehr schreiben. Wir haben ungefähr herausgefunden, dass die Mitgliedsunternehmen, die bei uns Mitglied sind, um die 300, ein bisschen mehr als 300 Millionen Tonnen CO2 emittieren aus der Logistik. Was dann, wenn man so ungefähr sieht, dass der ganze Markt ungefähr 4,5 Milliarden ist, dann ist das ja schon eine ganz schön beträchtliche Zahl an Unternehmen, die über das Smart Freight Center mit abgedeckt sind, wenn man sich den Logistik-Footprint so anguckt.
Sehr gut. Vielen Dank für die Vorstellung. Jetzt noch ein Querverweis, quasi Werbung für unsere eigenen Episoden. Wir haben nämlich über eure Flaggschiff-Veranstaltung, die Smart Freight Week, die jedes Jahr stattfindet im April, oder letztes Jahr stattfand im März, richtig?
Ja. Im März, ja.
Eine Podcast-Episode gemacht, Folge 46. Das war die Episode, nachdem Timo von seiner Erfahrung über die Logimat erzählt hat. Da habe ich dann das krasse Gegenbeispiel gehabt in einer Veranstaltung, die ich ganz fantastisch finde. Und die findet auch in 26 wieder statt. Also vielleicht noch ein Grund, sich mal anzugucken, was ihr macht.
Und vielleicht auf jeden Fall. Also im April 2026 wieder in Amsterdam, wieder in derselben Location, wo wir auch dieses Jahr waren. Ich glaube, das hat allen ganz gut gefallen. Und ich habe den Podcast auch gehört. Mein Kollege Rick sagt ja, das fühlt sich an wie ein Klassentreffen. Das stimmt auch, aber mittlerweile ist es natürlich ein sehr riesiges Klassentreffen. Ja. Wir hatten dieses Jahr fast 900 Teilnehmer da. Und das wird nächstes Jahr sicherlich ungefähr an eine ähnliche Zahl ranreichen. Also ja, kommt auf jeden Fall vorbei. Und vielleicht kann Timo ja dieses Jahr auch mitkommen. Also herzlich eingeladen auf jeden Fall.
Sehr gut. So, du bist jetzt verantwortlich für die Standards und Dokumente, die es da alle so gibt. Und jetzt liest man häufig in verschiedensten akademischen Papern, Studien, DVZ-Artikeln, überall, immer mal wieder, auch in 2025, ja, es gibt ja leider wirklich gar keinen einheitlichen Standard, wie man so Freight Emissions berechnet. Was geht dir so durch den Kopf, wenn du so einen Satz liest, falls du ihn mal liest? Weil ich lese ihn häufig.
Ich hab ihn echt gesagt schon länger nicht mehr gelesen. Okay. Aber ich würde sagen, vor 15 Jahren hätte ich das Statement so blanko unterschrieben, weil das stimmt natürlich tatsächlich. Aber ich würde sagen, seit 2012 und seitdem die EN16258 für den europäischen Markt kam und dann auch die Idee für das GLAC-Framework geboren wurde, würde ich sagen, naja, es gibt da schon was, man müsste halt etwas tiefer gucken, aber was natürlich richtig ist, also ich meine, wir haben 2012 mit der EN16258 waren wir noch in einer Situation, wo viele Leute sagen würden, wir vergleichen da immer noch Äpfel mit Birnen. Ja, das ist vielleicht auch heute teilweise noch so, aber immerhin vergleichen wir Äpfel mit Birnen, weil vor 15 Jahren haben wir auf jeden Fall Äpfel mit Fußbällen verglichen und da sind wir, glaube ich, heute doch schon einen dicken Schritt weiter.
Okay, sehr gut. Dann lass uns doch mal bei dem Gesamtthemenkomplex Treibhausgasbilanzierung im Transport-Logistik-Kontext bleiben. Du hast jetzt ja schon eingangs mit Abkürzungen um dich geworfen, wie die Fantastischen Vier in einem sehr bekannten alten Song. Ja. Ohrwurm war gratis jetzt für alle. Welche relevanten Regelwerke, Standards, Organisationen und so weiter gibt es denn da und was regeln die denn überhaupt? Kann man so die, weiß ich nicht, paar Minuten Überblicks-Einführungsvorlesung geben?
Klar, der global-galaktische Überblick für kleine Nerds im Standardisierungsthema folgt gerne. Und danke für den Ohrwurm. Ich glaube, im Großen und Ganzen kann man sagen, dass es halt übergreifende Frameworks gibt, die das Thema Treibhausgasbilanzierung im Gesamtkontext darstellen. Dazu gehört zum Beispiel die ISO 14064 oder auch das Greenhouse-Gas-Protokoll. Das könnten ja einige schon gehört haben, die beiden, was so Gesamtregelwerke sind, wie man entweder auf ISO-Ebene oder auf Ebene eines, ich sag mal, quasi de facto Industriestandards die Berechnungsregeln für Treibhausgasemissionen festlegt. Und was man immer wieder hört, ist dann diese Unterteilung in Scope 1, Scope 2 und Scope 3. Das sollte den meisten Hörern wahrscheinlich ja auch ein Begriff sein, aber vielleicht noch mal kurz, Scope 1 ist ja dann Emissionen, die aus der Verbrennung von Treibstoffen und Energie in eigenen Assets stattfinden. Also das heißt, alles, was Transport ist, Diesel, Benzin, Kerosin, Schweröl, Gas für die Heizung, ist Scope 1. Scope 2 ist im Wesentlichen Energie, also Elektrizität und Fernwärme für Liegenschaften oder auch für Elektrofahrzeuge. Und Scope 3 ist halt alles andere, also was irgendwo oberhalb oder unterhalb von dir in der Wertschöpfungskette auftritt. Und da ist natürlich für viele, gerade große Versender, das Thema Transport auch ein richtig wesentliches. Und die ISO 14064 und das Greenhouse-Gas-Protokoll führen dann eine Taxonomie quasi ein, wie diese Sachen klassifiziert und auch grob berechnet werden. Dann wenn man sich auf die Logistik selber fokussiert, dann kommt man sehr schnell auch an die Grenzen, was diese übergreifenden Standards regeln. Wenn man sich mal anschaut, gerade Fremdvergabe von Luft- und Seefrachtdienstleistungen, wie das berechnet wurde. Wie gesagt, vor 15 Jahren waren das dann noch die Äpfel und Fußbälle. Jetzt mittlerweile sind wir bei den Äpfeln und Birnen angekommen. Von daher, da hat sich dann die EN16258 im Jahr 2012 als europäischer Standard hervorgetan. Das war auch ein 3 Jahre langer Prozess, wo sich Wirtschaftsunternehmen, NGOs, akademische Partner und alle möglichen anderen in Arbeitsgruppen zusammengesetzt haben, um halt Regeln für die Logistikbranche zu schaffen. Mhm. Aber weil das nur ein europäischer Standard war zu der Zeit, hat man sich gedacht, naja, wie machen denn jetzt Unternehmen außerhalb von Europa die Treibhausgasbilanzierung für Transporte? Und da dachten sich dann einige größere Logistiker und Versender, naja, könnte es nicht mal eine unabhängige Organisation geben, die daraus einen globalgültigen Standard baut? Und das war dann auch mehr oder weniger die Geburtsstunde von Smart Freight Center. Und in den ersten 2 bis 3 Jahren, würde ich sagen, haben wir uns dann auch alle 2 Monate tatsächlich vor Ort in und um Amsterdam getroffen, um in einer Gruppe von, ich würde schätzen, 20 bis 30 Leuten das erste GLEC-Framework zu schreiben, was dann schließlich 2016 erschienen ist. Und das ultimative Ziel war aber allen eigentlich von Anfang an klar, das müsste eigentlich ein ISO-Standard werden, weil wir sind heute so weit, dass ein freiwilliger Industriestandard ist zwar schön, wenn sich alle dran halten, umso besser, aber wenn es ein ISO-Standard ist, dann wissen wir halt, dass sich die ganze Welt auch danach ausrichten kann. 2015, und jetzt kommen wir langsam in der Neuzeit an, gab es dann ein moderiertes Format bei ISO, mit dem das dann in die Wege geleitet wurde. 2019 ging es dann los und 2023 hatten wir dann die ISO 14083, die quasi für den Transport das GLEC-Framework in einen ISO-Standard übersetzt hat. Und jetzt müsste sie eigentlich nur noch jeder anwenden. Also wenn wir uns mal so auf der übergreifenden Ebene angucken, wir hatten das Greenhouse-Gas-Protokoll als Industrieinitiative, das Pendant im Transportsektor dazu quasi das GLEC-Framework, auf der ISO-Ebene die 14064 für die Treibhausgasbilanzierung allgemein und dann die 14083 jetzt seit 2023 für die Logistik.
Und jetzt sagst du, muss nur noch angewendet werden. Wie ist da so der Stand einzuschätzen?
Naja, ich glaube, wir sind da auf einem guten Wege. Von unseren knapp 200 Mitgliedern haben sich ein großer Teil dazu auch bekannt, diese Regeln anzuwenden. Und mit der Abdeckung, die wir da haben, sind wir auf jeden Fall auf einem guten Weg. Aber natürlich, das ist immer noch in sehr großen Unterschieden. Und ich weiß nicht, ob das auch bei dir in Amsterdam so angeklungen ist damals Anfang des Jahres. Ich glaube, es gibt halt immer noch sehr viele unterschiedliche Startpunkte oder Punkte, an denen die Unternehmen stehen auf ihrer Reise. Manche sind halt so weit, dass sie das ganze Thema Messung und Reporting schon fast automatisiert und damit gedanklich ad acta gelegt haben. Auf der anderen Seite gibt es halt immer noch Unternehmen, die sich halt noch nicht so viel um das Thema Treibhausgasbilanzierung gekümmert hat. Was natürlich jetzt auch mit dem zunehmenden Ausrollen der CSRD sicherlich immer weniger wird. Aber es gibt immer noch Unternehmen, die gerade zum Beispiel auch, wenn es ein Versender ist, der nur 2% seiner Emissionen im Transport hat, dann ist das natürlich irgendwie eine Baustelle, um die man sich nicht als allererstes kümmert. Mhm. Von daher, glaube ich, sehen wir heute immer noch das gesamte Spektrum von Menschen, die gerade erst anfangen, bis hin zu wirklich Fortgeschrittenen. Und was auch die Arbeit beim Smart Trade Center so spannend macht, weil wir haben mit allen diesen Zielgruppen zu tun, haben dann auch quasi Bildungsprogramme, E-Learnings, Präsenzkurse, wie man Treibhausgasbilanzierung überhaupt macht, bis hin zu wirklich fortgeschrittenen Expertendiskussionen, wie man das ganze Thema noch weiter verbessern kann.
Und nun ist aber ja vor einer Woche oder vor zwei, glaube ich, habe ich gesehen, ein Update veröffentlicht worden, richtig, für das GLEC. Also, weil die Frage könnte jetzt natürlich sein, wenn es das gibt, was machst du den ganzen Tag, Patrick, wenn es doch schon da ist? warum brauchst du ein Update? Was ist da anders? Wie entsteht sowas?
Ja, also das konkrete Update tatsächlich, was vor gut zwei Wochen erschienen ist, tatsächlich vor einer Woche, da haben wir uns darauf fokussiert, einige Sachen gerade zu ziehen. Natürlich, wenn man über eine Publikation mit knapp über 150 Seiten spricht, dann schleicht sich da mal der ein oder andere Fehlerteufel ein in einem Satz. Da fehlt ein Punkt, da fehlt ein Komma. Da ist der Satz nicht ganz rund. Das waren ein paar editorische Änderungen. Ein paar der Änderungen waren auf technischer Ebene. Wir haben Emissionsfaktoren und Standardfaktoren für Indien mit ins Framework integriert, weil im Zuge der Regionalisierung schauen wir, dass wir auch dann geografisch angepasste Faktoren, weil natürlich traditionell hat das alles in Europa gestartet, aber wir schauen halt auch, dass wir für den chinesischen Markt zum Beispiel haben wir spezifische Faktoren für den nordamerikanischen Markt, jetzt auch für Indien. Und wir schauen, dass wir das Portfolio dahingehend auch weiter komplettieren, dahin, wohin Sachen halt gebraucht werden. Und darüber hinaus haben wir zusammen mit dem Clean Air Fund und dem Stockholm Environment Institute jetzt über das letzte Jahr an einer Methodik zur Berechnung von Luftverschmutzungs Emissionen gearbeitet. Also das heißt NOx, SOx, Partikel, weil natürlich, wenn man sich das Thema Treibhausgase anguckt, das ist schon komplex in sich. Wenn man dann in Richtung verschiedener Luftschadstoffe kommt, dann kommt man noch in viel komplexere Welten. Und wir haben da eine Methodik, die wir damals 2017 veröffentlicht hatten, nochmal quasi komplett auf neue Beine gestellt und das jetzt auch mit eingebaut. Und es, die Latte der Themen reißt auch nicht ab. Da kommen wir vielleicht gleich auch noch mal zu. Das Greenhouse-Gas-Protokoll entwickelt sich ja auch derzeit weiter. Und da versuchen wir natürlich auch immer am Puls der Zeit zu bleiben, um quasi halt auch diese Entwicklungen alle mit abzudecken, wie es geht. Also das heißt, ja, man könnte meinen, das GLEC-Framework 3.2 ist jetzt draußen und das Team, was sich darum gekümmert hat, ist darüber, glaube ich, auch sehr froh. Aber das heißt jetzt nicht, dass die jetzt alle arbeitslos werden, weil, wie gesagt, die Liste an Themen ist sehr, sehr lang, um die wir uns kümmern können.
Ich will noch mal eine Frage stellen und noch mal kurz zurückkommen auf das Smart Freight Center. In diesem Kontext von des GLEC-Frameworks, Standardisierung, die ganze Arbeit habe ich gerade verstanden. Vielleicht mag die Frage jetzt naiv sein, weil ich nicht in dem Kontext tagtäglich arbeite. Aber ich stelle mir natürlich die Frage, die Umsetzung dessen, das natürlich die Verantwortung des Unternehmens ist, das ist ja noch ein anderer Part, als aber eben auch die Qualität, was dort erhoben wird, muss ja auch gegengecheckt werden. Um das kurz abzugrenzen, Standardarbeit und jetzt auch ein Update auf 3.2 und gegebenenfalls in Zukunft auf 3.3, absolut euer täglich Brot. Smart Freight Center wohlgemerkt, aber die Unterstützung bei der Umsetzung als auch eben, ich sage jetzt mal böses Wort vielleicht, Auditierung, wie auch immer, das ist etwas, was ihr nicht bietet oder bietet ihr das auch an?
Jein. Also nein, wir bieten keine direkten Auditierungen und Verifizierungen von unserer Seite an. Was wir allerdings anbieten, sind zwei Sachen. Zum einen hat sich damals rauskristallisiert, dass viele Unternehmen auch gängige kommerzielle IT-Tools für die Berechnung von Emissionen nutzen und nutzen wollen. Und da war die Frage, ist denn dieses Tool, was behauptet, es ist konform mit dem GLEC-Framework, wirklich konform mit dem GLEC-Framework? Und deswegen haben wir vor einigen Jahren einen Service aufgesetzt, der es halt diesen Tools ermöglicht, einen standardisierten Check bei uns zu durchgehen und wir nennen es Tool Certification, zu erlangen. Das heißt, Sie bekommen dann einen kleinen Stempel, den Sie auf Ihre Webseite, auf Ihre Produktflyer kleben können, wo halt drauf steht, das Smart Freight Center bestätigt, dass die Methodik des Tools in line ist mit den Vorgaben des GLEC-Frameworks. Was natürlich wieder nicht heißt, dass die Reports, die hinten rauskommen, unbedingt richtig sein müssen. Das ist aber dann der Job der Prüfer, der Verifizierer, das halt festzustellen. Und die Aufgabe machen wir auch im Sinne der, ich sag mal, klassischen Gewaltenteilung nicht selber. Wir haben aber auch vorletztes Jahr ein Verifizierungsschema in die Welt gesetzt, wo wir es ermöglichen, dass wir Verifizierungsgesellschaften anerkennen und auch trainieren, worauf es bei Verifizierungen im Transportsektor ankommt. Also wie sind Default Values anzusetzen? Wie sind Emissionsfaktoren zu nutzen? Was sind die Berechnungsformeln? Weil das sind oft so nischige Themen, mit denen ein Verifizierer in seinem Prüfungsalltag nicht im Detail in Kontakt kommt. Und wir haben dieses Schema gegründet. Da gibt es dann auch Trainingskurse, wo die Verifizierer tatsächlich sensibilisiert werden und darauf hingewiesen und trainiert werden, auf was sie alles achten müssen bei so einer Verifizierung. Mhm. Und die Verifizierungsgesellschaften können dann bei uns anerkannt werden. Und damit ist halt sichergestellt, dass auch die Qualität der Emissionsreports hergestellt wird. Aber auch aus Gründen der Unabhängigkeit machen wir jetzt dann diese Verifizierung dann nicht selber, sondern wir ermöglichen es halt eher anderen, dann sich im Rahmen der Werke mit unseren Sachen betraut zu machen.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, das Greenhouse-Gas-Protokoll stellt sich potenziell neu auf und ihr passt euch dann entsprechend dran an. Was ist da zu erwarten? Also wie kann man sich das vorstellen? Was mag da passieren?
Da passiert gerade ehrlich gesagt eine ganze Menge. Also 2023 war das, da hat das Greenhouse Gas Protokoll, und man muss ja auch gucken, also Greenhouse Gas Protokoll ist ja die Publikation, und dahinter stehen im Wesentlichen das WBCSD, also das World Business Council for Sustainable Development, und das WRI, das World Resources Institute, die sich zusammengesetzt hatten damals 2003 und das Greenhouse Gas Protokoll veröffentlicht hatten. Viele der Regeln des ursprünglichen Protokolls sind immer noch da, und als dann 2013, glaube ich, die Berechnungsvorgaben für Scope 3 und für Produkt-Lifecycles in die Welt gesetzt wurden, das war so mit das Letzte, was da wirklich passiert ist. Und 2023 hatten die sich dann gedacht, naja, da müssen wir jetzt schon noch mal ran. Die Zeit bleibt nicht stehen, und es kommen auch immer mehr Sachen wie Market-Based Measures, nachhaltige Kraftstoffe, Book and Claim, was alles nicht mehr in die existierenden Regelwerke 1:1 reinpasst. Und was machen wir da? Wir gründen mal Arbeitsgruppen. Und es gab eine größere Ausschreibung Ende 23, wo sich dann Experten bewerben konnten, in diesen Arbeitsgruppen teilzunehmen. Also es gibt eine Arbeitsgruppe zu Scope 1, eine zu Scope 2, eine zu Scope 3, eine zu marktbasierten Maßnahmen. Und da hatten sich dann über 1600 Experten auf diese Arbeitsgruppen beworben, und es wurden dann fünf Arbeitsgruppen oder vier Arbeitsgruppen mit jeweils 30 bis 50 Experten gegründet, und ja, von denen erhoffen sie sich jetzt halt, dass sie die Standards in die nächste Generation bringen. Und der ganze Prozess ist glücklicherweise auch sehr transparent, also über das Greenhouse Gas Protokoll, über die Website, und ich glaube, wir können das auch sicherlich hier verlinken. Mhm. Irgendwie finden wir auch alle Informationen, also das heißt tatsächlich alle Arbeitsgruppensitzungsmaterialien, die Präsentationen, die Protokolle, das wird alles öffentlich gemacht, und die Arbeitsgruppen sind halt aus teilweise Unternehmensvertretern, teilweise NGO-Vertreter, teilweise unabhängige Organisationen, die sich mit Zertifizierungen beschäftigen, zusammengesetzt, die halt alle versuchen, diese Standards jetzt in die nächste Generation zu bringen.
Sehr gut. Und jetzt so als letzten Punkt für zum großen Thema Treibhausgasbilanzierung in der Logistik gibt es ja noch so eine Sache, die ich immer so am Rande mal mitkriege. Denn da ist ja nochmal jemand aufgewacht irgendwann, 2020 oder 2021 oder wann das war, und gesagt, da muss doch mal ein einheitliches Framework geben. Und das war die Europäische Kommission. Und dieses, der Term Count Emissions EU ins Leben rufen. Was ist denn das? Ding, ding, ding. Kurzer Einwurf aus dem Schnittraum. In dieser Frage hat uns tatsächlich die Realität jetzt ein bisschen überholt. Patrick wird jetzt gleich erzählen, was sein aktueller Stand zu Count Emissions EU war, eine Woche bevor dann die Europäische Kommission verkündet hat, das kommt. Und es kommt tatsächlich eigentlich genauso, wie Patrick das jetzt gleich voraussagt. Aber wir fanden es jetzt beide wichtig, einmal den Einwurf zu machen, auch hinterher, um eben zu sagen, das ist geklärt, das kommt so wie besprochen, da gibt es auch schon Kommunikation dazu. Wir haben die Frage aber genauso drin gelassen, weil es einfach eine Woche vorher aufgenommen wurde und aus unserer Sicht jetzt das keinen Sinn machte, das nochmal zu aktualisieren. Das vielleicht kurz zum Kontext, und jetzt hören wir mal, was Patrick geantwortet hat. Dim, dim, dim.
Also das ist ja alles noch in der Diskussion auch, und die Diskussion hat sich ja in den letzten Jahren auch schon viel gewendet und gedreht, und wie du gesagt hast, die Idee war, dass wenn in der Europäischen Union Unternehmen untereinander Treibhausgasemissionen austauschen im Transport, dann sollte das doch bitte einheitlich und standardisiert sein. Und es fing an tatsächlich mit einem großen Fragebogen. Sollte das zwingend sein? Soll das freiwillig sein? Soll das analog und offline sein? Soll es über eine einheitliche digitale Plattform gehen? Und es gab ja dadurch einige Wendungen in den letzten Jahren. Ich glaube, zwischenzeitlich hieß es sogar mal, die Initiative wird komplett gestoppt. Zwischenzeitlich hieß es dann, nee, es geht jetzt doch weiter. Aktuell ist es wohl in den Trilog-Verhandlungen bei der Europäischen Kommission. Und meine letzte Information ist, dass es der Status war, es bleibt zwar im Grunde genommen freiwillig, aber wenn du berichtest, dann machst du es bitte im Rahmen der ISO 14083 und in Übereinstimmung mit der ISO 14083, was natürlich auch eine Sache ist, die uns daran gut gefällt, weil es dann dafür sorgt, dass wenn Transportdienstleister diese Informationen berichten, dass sie es dann bitte auch einigermaßen einheitlich tun.
Auch das ist ja alles transparent dokumentiert. Ich habe eben vor der Aufnahme einmal so ein paar Kommentare zur Konsultation durchgelesen, auch euren, der ist schon ein paar Jahre alt, der so ein höfliches Fingerheben, so wie gibt's kein Also wie wollen Sie mal vielleicht diese Dokumente hier ansehen? Genau, okay. Nee,
das hat aber auch alles ganz gut geklappt. Also wir sind auch mit entsprechenden Stellen in einigermaßen regelmäßigen Austausch und versuchen, den Prozess natürlich auch zu begleiten, weil ich glaube, das Letzte, was Unternehmen erwarten, ist, dass eine neue Idee kommt, ein neuer Standard, irgendwas Neues, was noch keiner macht und was auch nicht in Übereinstimmung ist mit dem, was man jetzt die letzten 3 Jahre mühsam aufgebaut und erarbeitet hat. Also von daher bin ich schon ganz glücklich in die Richtung, wo das momentan hinsteuert.
Ist das ein Thema, über das man sich Gedanken macht bei der Entwicklung dieser Standards? Wie man sowas so gestaltet, dass es nicht aktiv, die Freiheitsgrade, die es gibt, nicht aktiv missbraucht werden. Denn, also dieser Satz, nachdem ich dich zu Anfang gefragt habe, es gibt ja keinen Standard und so, der kommt ja auch aus der Richtung, dass es eben, manche können Äpfel mit Äpfel vergleichen, aber manche haben ja auch nur die Birnen und können es ja nur, also schlechtes Bild. Aber je nachdem, welche Informationen ich habe, kann ich halt dichter an die tatsächlichen Emissionen kommen oder nicht. Und wir möchten natürlich glauben, dass jeder das immer so nach bestem Wissen und Gewissen und so genau und ehrlich wie möglich macht. Aber es kann ja durchaus, man kann ja durchaus Fehlanreize schaffen. Ist das was, worüber man sich Gedanken macht in so einem Prozess?
Regelmäßig. Und in der ISO 14083 gibt es auch eine schöne Kaskade an Präferenzen, wo auch gesagt wird, wenn du Primärdaten, also wenn du Treibstoffverbräuche hast, dann nutzt die auch. Mhm. Weil natürlich der Hintergrund ist natürlich, wenn man sieht, okay, meine tatsächlichen Verbräuche sind furchtbar, weil zum Beispiel mein Unternehmen hat hauptsächlich ältere Trucks, ältere Flugzeuge, sind schlecht ausgelastet, dann würde ich mich ja besser darstellen lassen, wenn ich einfach mit Industriedurchschnitten und Branchendurchschnitten rechne. Deswegen gibt es diese klare Präferenz, nutze Primärdaten, wenn du sie hast, und bau das dementsprechend auf. Ich denke, in den Arbeitsgruppen wird da auch immer weiter drauf geachtet und auch die Komposition der Arbeitsgruppen sorgt halt dafür, dass da auch drauf geachtet wird. Also viele Teilnehmer, also ich bin auch in der Greenhouse Gas Protocol Arbeitsgruppe zum Thema Actions and Market Instruments und von den 40 Mitgliedern ist ungefähr nur eine Handvoll wirklich Unternehmensvertreter. Die Mehrheit ist wirklich von NGOs, Zertifizierungsgesellschaften, Umweltorganisationen und so weiter. Da gibt es dann oft viele gute und konstruktive Diskussionen und ich glaube, das Missbrauchspotenzial ist vorhanden und intern sagen wir dazu auch öfter dann Default Washing, also nicht Greenwashing, sondern durch die Defaults sich halt green zu waschen. Furchtbar schlechte Analogie, aber das ist tatsächlich auch eins der Themen, auf die wir häufig achten. Und wir haben im letzten Jahr auch angefangen, mal zu versuchen, das Narrativ zu bilden, warum Primärdaten denn so viel besser sind, weil man halt daraus auch gegebenenfalls Managemententscheidungen ableiten kann. Und man muss auch sagen, Primärdaten sind nicht unbedingt Primärdaten, weil ob ich jetzt tendenziell heute im Stau stehe, weil auf der A3 gerade mal wieder ein Unfall ist und ich dann abfahren muss und über die Dörfer fahren muss, spielt ja für den Gesamtmanagement-steuerungsrelevanten Ansatz nicht unbedingt eine Rolle. Und deswegen, wenn wir über Primärdaten sprechen, reden wir auch meistens über Primärdaten, so wie es die ISO 14083 vorsieht. Das heißt, eine sinnvolle Mittelung über eine Gruppe von Fahrzeugen beziehungsweise über einen Zeitraum, der halt dann den Gesamtkontext des Einsatzes auch adäquat darstellen kann und halt nicht den einzelnen Tag, den einzelnen Trip begutachtet, betrachtet, sondern immer eine repräsentative Gesamtheit und daraus halt einen Mittelwert zu bilden.
Prima, dann lass uns einen großen Schritt machen von einem Themenblock in den zweiten, den wir mit dir besprechen wollten. Das MBM-Framework. Ein neues Regelwerk. Wer jetzt sagt MBM, das können wir natürlich gleich erklären, aber vielleicht Querverweis, ja, Timo hebt die Hand. Dem habe ich es auch vor der Aufnahme erklärt. Insetting ist vielleicht auch ein gebräuchlicher Begriff, der aus Gründen nicht mehr so verwendet wird, aber der vielleicht ganz gut beschreibt, was es ist für manche. Wir haben Folge 32 mit deinen ehemaligen Kollegen von der DHL, Noel und Andreas, darüber gesprochen, am 26.04.24. Da können jetzt Menschen zurückspringen, wenn sie sich das nochmal anhören müssen, was das genau ist. So, und um sowas zu regeln, gibt es ein neues Framework, so neu ist es gar nicht, aber es, ja, also ein neuer Riss. Und mich interessiert und uns interessiert jetzt an dem Beispiel, einfach weil es noch relativ frisch ist, wie geht denn so ein Projekt los und wer stößt das an? Wacht morgens jemand auf bei einem großen Spediteur und sagt, damit, wir brauchen jetzt endlich mal ein 400-seitiges Dokument, ganz so lang ist es nicht, aber Menschen äußern sich durchaus ja darüber, dass das relativ umfangreich und komplex ist. Wir brauchen jetzt noch ein PDF-Dokument, um Sachen zu regeln. Also wie geht sowas los?
Also tatsächlich ist das gar nicht so weit weg von der Realität, weil tatsächlich geht es mit einem konkreten Problem los. Also viele Menschen und auch Industrievertreter, denen ist ja auch das Thema Strom und Ökostrom ein Begriff. Und damals gab es dazu auch noch keine guten Regeln. Also hatte damals das Greenhouse Gas Protocol eine Arbeitsgruppe zum Thema Scope 2 ins Leben gerufen, wo man sich überlegt hat, wie kann man denn einen Ökostrom, der über Zertifikate hinterlegt ist, in ein Berichtswesen einbauen. Weil viele Leute haben auch gesagt, ja, aber wenn jetzt meine Fabrik direkt neben Garzweiler 2 steht, ist ja die Chance, dass ich den Kohlestrom in meine Anlagen reinschicke, physikalisch sehr hoch. Und ja, die Elektronen, die da rauskommen, sind wahrscheinlich auch irgendwo aus dem Umspannwerk nebenan irgendwie in die Maschinen geflossen. Und das Thema Strom ist ja generell ein sehr abstraktes. Also das heißt, wenn jetzt dann auf Norderney das Windkraftwerk steht und ich in meinem Unternehmen bilanzieren will, wie mache ich das? Und dann hat man sich damals überlegt, ja, dann kann man ja einen Zertifikatemechanismus bauen, wo man dann die grüne Eigenschaft abtrennt vom tatsächlichen Strom. Weil natürlich, wenn ich den Raum auf meinem Dach habe und das Dach tragfähig ist, kann ich mir selber Photovoltaik draufschrauben. Wenn es das nicht ist und in vielen Logistikstandorten, da reden wir halt über nicht so sonderlich tragfähige Dächer, dann muss ich mir halt was anderes überlegen. Und das gleiche Konzept oder die gleiche Fragestellung war dann auch für nachhaltige Kraftstoffe, die hochkamen. Und das Problem, was die Leute sich die Frage, die sich Leute gestellt haben, war, nachhaltige Kraftstoffe wie zum Beispiel Sustainable Aviation Fuels sind jetzt noch nicht überall auf der ganzen Welt in gewünschter Menge verfügbar und der Preis ist sehr hoch. Und können wir nicht einen Mechanismus schaffen, um den Markt anzukurbeln und Angebot und Nachfrage irgendwo zusammenzubringen? Weil ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es nicht sonderlich effizient ist, Tonnen von Kraftstoffen einmal über den halben Globus zu schippern, nur um sie dann in einem anderen Teil der Welt einzusetzen. Darum drehte sich dann. Und diese Herausforderung wurde dann an uns herangetragen damals. Das war noch 2020, das war noch während Corona. Und 2021 erschien dann ein White Paper speziell zu dem Thema SAF, was wir vom Smart Trade Center zusammen mit dem MIT entwickelt hatten. Und daraus entstand dann aber weiter der Wunsch, das Ganze dann auch über alle Transportmodi hinweg zu entwickeln und auch auf die Logistikdienstleistung, die am Ende rausfällt, zu fokussieren. Weil ein großer Versender kauft ja nicht Treibstoffe ein, weil er hat ja gar keine Flugzeuge, wo er sie einsetzen kann, sondern er kauft ja die daraus resultierenden dekarbonisierten Transporte ein. Und da war der Startpunkt gegeben, könnt ihr da nicht mal was entwickeln? Und ja, die Welt, also nicht alle Menschen schreien nach 150-seitigen PDF-Dokumenten, aber andere Menschen sagen dann auch, naja gut, aber ich hätte jetzt schon gerne noch mal 50 Seiten mit meinen Fragen und Antworten, die auf meinen speziellen Use Case jetzt zugeschnitten sind. Also ja, da müssen wir halt auch immer die Balance zwischen kurz und prägnant und ausführlich schlagen.
Und wenn es den Bedarf gibt, so haben wir verstanden, Wie passiert das dann? Wie geht das los?
Ich meine, wenn das Problem bekannt ist, ist ja schon mal viel gewonnen. Mhm. Und das ist dann im Wesentlichen auch der erste Schritt. Man sucht halt Unternehmen und Vertreter von Forschungsinstituten, von Universitäten, von anderen NGOs, die auch an der Lösung dieses Problems mit interessiert sind, bildet eine Arbeitsgruppe, steckt die Definitionen ab, steckt den groben Rahmen ab. Und dann ist es meistens so, dass aus einer längeren Diskussion, wenn man mit jedem mal gesprochen hat, das jeweilige Sekretariat für diesen Standard oder eine kleinere Expertengruppe mal einen ersten Vorschlag macht und in die Luft wirft. Und da stürzen sich dann die interessierten Vertreter, Experten, Unternehmen drauf. Was passt, was passt nicht, machen Gegenvorschläge. Dann gibt es irgendwann später einen zweiten, sehr viel besseren Entwurf. Dann geht das meiste auch nochmal an die Öffentlichkeit, die das ganze Spiel aus Kommentaren und Vorschlägen dann nochmal wiederholt. Das schaut man sich dann auch nochmal an, wiederholt das Ganze noch ein, zwei, drei Mal, bis dann am Ende ein finaler Entwurf für so einen Standard steht, wo es dann nur noch eine Ja-Nein-Abstimmung gibt. Und nach den ganzen Runden hat man dann hoffentlich die meisten Positionen und Ansichten abgedeckt und hat natürlich auch geschaut, haben wir sowas wie die angesprochenen Fehlanreize, haben wir die weitestgehend vermieden, haben wir eine möglichst große Kompatibilität zum Greenhouse-Gas-Protokoll, zur ISO geschaffen. Und das sind dann Erfolgskriterien, an denen man sich dann versucht zu messen. Und dann irgendwann kommen wir dann hoffentlich zu einem finalen Standard, wie jetzt Mitte 2023 mit dem MBM-Framework. Also ja, es ist noch relativ jung und ja, wir sind aber auch heute schon dabei, in die Zukunft zu denken, wie können wir das ganze Thema noch weiter strukturieren.
Vielleicht auch hier nochmal eine naive Frage, weil du hattest ganz, oder der erste Part hier unseres Interviews hat sich um das Gleck gedreht und jetzt reden wir über das MBM-Framework. Wo ist denn da die Verbindung in irgendeiner Art und Weise? Du hast das gerade in einem Satz mal kurz erläutert. Und auf der anderen, die zweite Frage, die ich noch hätte, wie geht denn das jetzt weiter? Also jetzt im Sinne von, da gibt es noch bestimmt was noch zu ändern, zu tun, aber ich frage jetzt auch im Hinblick darauf auf einen eigenen ISO-Standard oder wird das da integriert in irgendeiner Art und Weise? Also wie sieht es an der Front aus?
Zur ersten Frage, diese marktbasierten Maßnahmen, das marktbasierte Berechnen für Strom ist ja jetzt seit 2015 tatsächlich auch durchs Greenhouse-Gas-Protokoll mit geregelt. Also das heißt, wenn du als Unternehmen deine Emissionen berichtest, dann berichtest du in der Regel Scope 1. Scope 2 musst du oder darfst du nach zwei Methoden berechnen. Du musst es nach der sogenannten Location-Based-Methode berechnen. Also das heißt, was ist tatsächlich in deinem Netz an Strom angefallen? Und du darfst es zusätzlich nach der marktbasierten Methode berechnen. Mhm. Und Scope 3 ist halt das, was wir in der Wertschöpfungskette über und unter uns sehen. Mhm. Und der Ansatzpunkt, und das sind auch Teile der Diskussion, die wir jetzt haben in der Arbeitsgruppe zum Greenhouse-Gas-Protokoll, wie kann man einen marktbasierten Ansatz, der zum Beispiel auf Zertifikaten oder jeglichen nicht physischen vorhandenen Treibstoffen aufbaut, auf das Thema Scope 1 und Scope 3 mappen und wie lässt sich das dann tatsächlich abbilden? Also das ist auch dann wieder der Gesamtzusammenhang und da fließt das dann auch alles wieder ineinander. Also wir hoffen auch, dass dann irgendwann im Jahr 2028, das ist jetzt das, was das Greenhouse-Gas-Protokoll sich als Ziellinie für diesen Standard gesetzt hat, dann eine Welt entsteht, in der wir auch eine marktbasierte Bilanzierung von Treibstoffen ermöglichen können, was heute nur durch fast schon Stunts in den Unternehmensbilanzen möglich ist. Also wir haben mal einige Industrievertreter, die das schon machen, mal angeschaut und die meisten machen heute quasi schon so ein duales Reporting, wo sie dann aber reinschreiben, naja, für Scope 1 und Scope 3 ist das jetzt nicht hundertprozentig in Line mit dem Greenhouse-Gas-Protokoll, aber darüber hinausgehend und Qualitätsstandards sicherstellen, machen wir das so und so. Ja, und zu der zweiten Frage, Die ISO 14083 nimmt heute tatsächlich speziell darauf Bezug, dass marktbasierte Maßnahmen nicht Teil dieses Standards sind. Mhm. Nach 5 Jahren werden sich ISO-Normen aber nochmal angeschaut. Das heißt, ab 2028 gibt es dann tatsächlich auch die Möglichkeit, sich das nochmal angucken. Mhm. 2028 passt dann auch von der Zeitleiste ganz gut zu dem, was sich das Greenhouse Gas Protokoll vorgenommen hat. Zudem, das ging auch in den letzten Wochen so ein bisschen durch Social Media, gibt es jetzt eine Kooperation zwischen dem Greenhouse Gas Protokoll und ISO, um halt auch die Entwicklungen im Greenhouse Gas Protokoll in den relevanten ISO-Standardfamilien nachzuziehen. Mhm. Naja, wenn man ganz genau ist, Ende des Jahres, im November, glaube ich, wird die ISO 13659, glaube ich, erscheinen. Den Namen müsste ich, glaube ich, nochmal googeln. aber das wird eine ISO sein, die das Thema Book and Claim standardisiert. So. Und dann wird es einen Schwesterstandard geben, der das Thema Mass Balance, also Massenbilanz, nochmal untersucht. Und das gibt jetzt keine Vorgaben für die Logistik, es gibt keine genauen Vorgaben für die Umsetzung, aber das ist halt auch ein von ISO getriebener Abstecken des Definitionsrahmen. Was ist denn ein Mass Balance? Es führt verschiedene Termini ein, wie denn ein Book and Claim System von einem Mass Balance System, von einem physischen Betankungssystem abzugrenzen sind. Und also das wird auch alles den Eingang in die ISO-Welt führen, aber da reden wir dann wahrscheinlich wirklich eher von so einem Zeithorizont 2028, 2030 plus. Und naja, ich glaube, die meisten Unternehmen wollen nicht bis 2030 warten, um mit Dekarbonisierung anzufangen. Deswegen ist es halt auch wichtig, dass wir jetzt mal diesen Vorstoß gemacht haben und diesen Standard in die Welt gesetzt haben, um der Industrie halt auch zu ermöglichen, jetzt schon hochqualitative und gute Dekarbonisierungsmaßnahmen anzustoßen.
Du hast vorhin so ein bisschen den Entstehungsprozess beschrieben mit dem ersten Entwurf und dann schreibt man Feedback und so. Das klingt ja alles sehr geregelt und harmonisch. Gibt es denn da, aber ja, also ich glaube, ich bin mir sicher, da gibt es auch ja große Interessenskonflikte, weil es macht einen Unterschied, ob ich ein Fuel Provider bin oder der Nutzer von dem Kraftstoff oder nur jemand, der eine Dienstleistung einkauft, die unter Nutzung des Kraftstoffs erbracht wurde. Geht es da auch mal hoch her oder ist da wirklich Energie in der Diskussion oder kann man sich das wirklich sehr artig und geregelt und harmonisch vorstellen?
Also man mag sich ja vielleicht solche Prozesse bei DIN, CEN und ISO als sehr harmonisch und gesittet darstellen, aber tatsächlich ist das natürlich immer ein Balanceakt und man redet und redet und auch redet auch lange und auch kontrovers. Also ich weiß noch, in einem von diesen Meetings, das war angesetzt für 3 Tage und ich glaube, wir hätten 5 reden können. Und während Corona oder nach Corona war das natürlich dann auch alles virtuell und das ist natürlich dann auch relativ energiezehrend, aber es ist halt trotzdem wichtig für die gesamte Sache dann dabei zu bleiben, weil natürlich jeder findet seinen eigenen Vorschlag am besten und wenn es Industrievertreter sind, sind es natürlich auch oft die Vorschläge, die halt gerade am besten in das Bild des jeweiligen Players passen. Du hast die Fuel Provider erwähnt. Natürlich, ein Fuel Provider hat vielleicht andere Wünsche als eine kritische NGO, als ein Empfänger der Dienstleistungen. Also traditionell sind die Empfänger der Dienstleistungen eher diejenigen, die sagen, mach's so einfach wie möglich. Aber man muss halt diesen schmalen Grat gehen zwischen einfach, aber trotzdem immer noch richtig. Und ich bin halt auch davon überzeugt, dass wir als Gesamtgesellschaft, als Menschheit, nur diese eine Chance haben, das auch richtig und glaubwürdig am Markt zu platzieren, weil wenn du hast gesagt, das Wort Insetting ist vielleicht nicht mehr so hundertprozentig en vogue, das würde ich jetzt auch unterstreichen, aber auch, weil es in der öffentlichen Diskussion sehr oft in Richtung Offsetting gerückt wird und sobald es den Anstrich kriegt von Unternehmen, schmeißen ein Problem mit Geld zu und kaufen sich frei, sind wir in einer Diskussion, die wir eigentlich so nicht mehr beherrschen können und die wir auch so eigentlich nicht führen wollen, weil es ja darum geht, Unternehmen machen halt freiwillig Maßnahmen, um die Dekarbonisierung voranzutreiben, um unsere Lebensgrundlage zu erhalten. Und die wollen sich nicht unbedingt freikaufen. Mhm. Und deswegen, also ja, das ist immer ein Balanceakt. Es wird viel geredet, es wird teilweise dann auch gestritten. Also ich habe noch keine physische Gewalt erlebt, aber es geht auch öfter da ein bisschen hitziger zur Sache.
Okay, das ist beruhigend. Ja. Wenn man sich das so anguckt, mit so ein bisschen Distanz, alles, was so um dieses Market-Based Measures Framework oder insgesamt die Verbuchung von solchen Kraftstoffen und so weiter, was da passiert, wie viel Aufwand da getrieben wird. Also auf eurer Seite natürlich, bei den Unternehmen, die das anschieben, aber auch die Unternehmen, die jetzt folgen und das alle anbieten wollen, bei Startups, die plötzlich Marktplätze für solche Lösungen bauen, bei Forschungsinstituten wie uns, die da Zeit drauf verbringen, bei den Verifizierern, die natürlich alle jetzt das nächste große Geschäft wittern. Da geht ja wahnsinnig viel Zeit und Energie rein. Und das ist ja so ein bisschen der europäische Ansatz. Und du hast eben ja gesagt, wir haben nur eine Chance, das richtig zu machen. Wir brauchen da Governance, das muss sehr bürokratisch sein mit Regeln und Verantwortlichkeiten und so weiter. Der Gegenentwurf ist ja, oder was man durchaus auch hört, ist, ja, vielleicht machen wir einfach mal. Was ist deine Perspektive? Können wir in 10 Jahren sagen, das war es echt wert, der ganze Aufwand, der da reingegangen ist? Oder laufen wir Gefahr, den Balanceakt nicht richtig hinzukriegen, dass es halt doch irgendwie sehr aufwendig und zu kompliziert ist und dass wir so ein bisschen von der Realität überholt werden dann? Wie ist deine Einschätzung?
Also ich hoffe es doch stark und ich glaube, dass wir vielleicht in 10, vielleicht in 20 Jahren vielleicht auch das ganze Thema marktbasierte Maßnahmen und Book and Claim gar nicht mehr brauchen, weil sich das Thema Kraftstoffe, nachhaltige Kraftstoffe in der Verfügbarkeit so weit verbessert hat, dass das einfach der Standard ist. Weil wenn wir nicht bis 2040, 2045 in die Richtung kommen, wo es der Standard ist, dann haben wir als Welt sogar noch ein viel größeres Problem. Und ja, deswegen, ich bin ein großer Fan von Prozessen und würde halt sagen, es tendenziell eher richtig zu machen als schnell, aber trotzdem ist es auch wichtig, dass Unternehmen auch heute schon was machen, auf Basis von dem, was da ist. Und ich mache oft den Test, ich frage meine Frau, frage meine Mutter, die nichts mit Logistik, nichts mit CO2-Emissionen zu tun haben, was sie von einem bestimmten Thema halten. Und wenn ich das verteidigen kann, dann ist es, glaube ich, gar nicht so dumm. Aber so diesen Großmutter-Test sollte, glaube ich, jeder mal machen, wenn es um die Schaffung von neuen innovativen Ideen ist. Ist es was der Mensch auf der Straße heute noch versteht oder wird es als komplett abstraktes Konzept abgetan? Aber wie gesagt, meine Haupthoffnung ist eigentlich, dass wir das Thema Book and Claim und Market-Based Measures in 15 Jahren gar nicht mehr brauchen, weil sich einfach nachhaltige Kraftstoffe so weit am Markt etabliert haben.
Sehr gut. Ja, sehr guter, der Großmutter-Test, schöner Term. Es gibt auch diesen Explain it to me like I'm 5 years old. Das funktioniert ja auch ähnlich. Prima. So, wir haben zum Ende noch 2 Fragen, die so ein bisschen da rauszoomen. Du bist jetzt jemand, glaube ich, man findet wahrscheinlich wenig Menschen auf dem Planeten, die sich so lange und so intensiv mit diesem ganzen Standardisierungsthema im Kontext Transport und Emissionen beschäftigt haben. Also wohl zuerst aus der Unternehmensperspektive und wahrscheinlich in den furchtbarsten Excel-Tapeten, die man sich so vorstellen kann, würde ich annehmen, und hin zu dem, was ihr heute macht und wie es heute aussieht. Was ist denn so das größte Hindernis in diesen ganzen Standardisierungsprozessen? Wodurch werden deine Haare am ehesten grau?
Die werden ja auch schon grau und das liegt bestimmt auch mit an furchtbaren Excel-Tapeten und Terminal-basierten Computersystemen aus den frühen 80ern, die ich früher alle mal gesehen habe, befüllt. Nee, aber ich glaube, das größte Problem tatsächlich ist auch die Ungeduld von Firmen und von Akteuren in diesem Space, weil, wie gesagt, ich glaube ganz fest dran, dass sich nachhaltige Technologien durchsetzen, dass sich nachhaltige Logistik etablieren wird. Und ich weiß noch, am Anfang meiner Karriere fiel mir eine McKinsey-Studie aus den frühen 2000ern in die Hand. Und was da alles schon drin stand, was wir bis 2010 oder auch 2020 schon alles gelöst haben werden, Motorsteuertechnologien, Leichtlaufreifen, Elektromobilität, Wasserstoff, Gas war damals noch ein sehr großes Thema in der Diskussion. Und das stand alles drin, das ist innerhalb der nächsten 5 Jahre gelöst. Und wenn ich auf die letzten ja fast 18 Jahre zurückschaue, würde ich sagen, wir sind halt schon sehr weit gekommen, aber es liegt halt immer noch eine große Strecke des Weges vor uns. Und viele Technologien wie Elektromobilität etablieren sich. Das ganze Thema SAF und Sustainable Aviation Fuels verdoppelt sich quasi auf Jahresbasis. Also das heißt, wir sind in einem guten Hochlauf und viele kluge Köpfe arbeiten auch an den richtigen Themen. Aber es braucht halt auch dieses Durchhaltevermögen. Und gerade im privatwirtschaftlichen Umfeld ist das oft schwierig. Da ist oft die Frage, wie können wir nächstes oder übernächstes Jahr unseren Anteilseignern gerecht werden und wie können wir denen eine Dividende zahlen. Und das beißt sich dann oft mit der Frage, wie können wir auch in 20 Jahren noch in einer lebenswerten Welt leben. Und aber viele Unternehmen haben das bis heute auch begriffen, dass es nicht nur um den schnellen Euro oder den kurzfristigen Erfolg geht, sondern auch langfristig um die nachhaltige Existenz des Unternehmens und halt auch der gesamten Menschheit geht.
Und eine letzte Frage noch, und die haben wir früher manchmal als Überraschung so gefragt, weil sie uns zwischendurch eingefallen ist, dann lange nicht. Und jetzt fangen wir mal wieder mit an. Aber zur Transparenz, du hast sie vorher schon mal gesehen, also du hast hier ja mehr als 3 Sekunden drüber nachdenken können. Wenn wir dir dein fürstliches Podcast-Honorar überweisen, was ja bekannterweise 10 Millionen Euro sind in unserem, mit unseren großen Werbeverträgen, die wir haben hier, und du musst das Geld aber für Freight Decarbonization ausgeben, für irgendwas. Also du könntest dir neue Mitarbeiter für mehr Standards einstellen oder du könntest einfach ganz viel Saft kaufen oder keine Ahnung, was machst du damit?
Also, dass ich das Geld tatsächlich ausbezahlt kriege, wusste ich tatsächlich nicht vorab. Also danke, das finde ich gut. Nee, dann baue ich noch einen zusätzlichen Punkt in meine Antwort mit ein, okay. Nämlich, dass ich gerne auch einen Teil des Geldes für Bildung und Faktenwissen vermitteln ausgeben würde, weil viele Leute wissen einfach immer noch zu wenig über das Thema Klimawandel im Allgemeinen. Also wenn man mal außerhalb der eigenen Blase schaut, wenn ich mit meinen Freunden, mit meinen Verwandten rede, ist die ganze Präsenz über dieses Thema immer noch sehr gering. Da wird immer noch die Frage gestellt, ist Elektromobilität die Lösung oder kommt vielleicht doch morgen der Wasserstoff-LKW? Und also da würde ich gerne einen Teil für allgemeine Bildung, aber auch im Speziellen im Transportsektor ausgeben. Ein weiteres Thema, was mir am Herzen liegt, ist das ganze Thema Datenaustausch, weil ein großes Problem oder ein großes Hindernis für die Verfügbarkeit von Primärdaten, wie wir eben schon gesagt haben, ist auch, dass es noch nicht überall die Möglichkeit gibt, wirklich diese Daten wirklich vertrauensvoll zwischen Unternehmen auszutauschen. Ich meine, im Seefrachtsektor haben wir mit Clean Cargo schon seit fast 20 Jahren eine Initiative am Markt, die sich genau das zum Ziel gemacht hat, Primärdaten auszutauschen zwischen großen Carriern und den Versendern. Für die Luftfracht ist das jetzt gerade in der Mache zusammen mit IATA, aber im Straßentransportsektor ist sowas immer noch weitestgehend undenkbar. Ich meine, es gibt weltweit mehrere hunderttausend Fuhrunternehmer, mehr als 90% davon sind kleine und mittlere Unternehmen und die sind einfach nicht in der Lage, Primärdaten auf ihre Kunden zugeschnitten zu allokieren und zu berichten und das Ganze gegebenenfalls noch automatisiert. Also da würde ich in ein Innovationsprojekt investieren, was diesen Mechanismus fortbringt und ich glaube tatsächlich den größten Teil würde ich wirklich in den Aufbau von Ladeinfrastruktur für Schwerlastverkehr stecken. Ich habe am Wochenende noch auf Social Media Videos gesehen, wo ein großer LKW dann an einer Raststätte mehrere Schnellladesäulen blockiert, weil er hat vorne einen CCS reingesteckt, hinten einen CCS reingesteckt und hat dann mal eben 8 Ladesäulen blockiert. Und ich glaube, also Ladeinfrastruktur für Schwerlastverkehr wäre, glaube ich, das, wo ich den Großteil meines Geldes rein investieren würde.
Sehr gut. So, wenn wir die Datenaustauschproblematik mit 10 Millionen Euro lösen könnten, dann würde ich jetzt mal suchen gehen, ob wir doch Werbepartner finden.
Also gerne, wenn du eine Idee findest oder wenn irgendeiner der Zuhörer auch einen großen Topf voll Gold findet.
Am Ende des Regenbogens,
Innovationen und Ideen bin ich immer aufgeschlossen, ja.
Sehr gut. Ganz vielen Dank an dich für den kleinen Nerd-Talk zum Thema CO2-Bilanzierung. Nochmal die Einladung auch von mir an alle anderen, sich anzugucken, was das Smart Freight Center sonst so macht, über den Nerd-Talk hinaus, weil es halt eben deutlich mehr ist, und ich glaube, jeder, der sich für Nachhaltigkeit und insbesondere CO2-Thematiken im Transport- und Logistikkontext interessiert, findet bei euch eine gute Heimat. Ganz vielen Dank und ja, viel Erfolg bei den nächsten Iterationen der Standards.
Ja, ich danke euch für die Zeit und für die Einladung.
Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen mit freundlicher Unterstützung der Kühne Logistics University. Neue Folgen erscheinen jeden zweiten Dienstag. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet oder den Podcast gar in eurer Lieblings-App abonniert. Fragen und Anregungen nehmen wir gerne entgegen und zwar unter podcast@dgig.show. Danke fürs Einschalten und bis bald.